Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Dieser Grüne Parteitag in Bielefeld, der könnte so etwas wie eine Zeitenwende sein. Grüne Parteitage, das wissen Sie, das waren in der Vergangenheit ja immer auch Parteitage der großen Debatte, der zum Teil lautstarken Auseinandersetzungen zwischen den Flügeln der jeweiligen Protagonisten, also zum Beispiel der Fundis gegen die Realos. Sie alle kennen das. Das war allerdings gestern. Heute ist da erstaunliche Harmonie. Oder, und das ist jetzt die große Frage, ist das alles eine nette Inszenierung geworden? So viel Harmonie war nie, textet der ein oder andere Leitartikler. Und auch das werden Sie lesen. Wir werden Sie zu Beginn der Sendung darüber informieren, was da in Bielefeld passiert ist. Dann haben wir unter anderem die folgenden Themen. Die Digitalklausur des Bundeskabinettes, der Volkstrauertag heute, dann in Hongkong, die Lage eskaliert weiter, wenn das überhaupt noch möglich ist. Wir schauen nach Sri Lanka, dort ist nun ein Nationalist an der Macht und die Katastrophenwetterlage in Italien wird uns ebenso beschäftigen, wie natürlich der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Zunächst aber Bielefeld. Die Grünen haben diesen Parteitag fast unfallfrei über die Bühne bekommen. Allein das ist schon etwas ganz Besonderes. Was steckt dahinter? Barbara Schmidt, Matern.
Fast da, aber noch lange nicht am Ziel, so plakatieren die Grünen den Weg zur Bielefelder Stadthalle. Diese Wegbeschreibung trifft auch auf die Partei selbst zu. Sie sitzt im Bund auf der Oppositionsbank, beansprucht aber bereits Regierungspartei im Wartestand zu sein. Parteichefin Annalena Baerbock.
Dann lasst uns heute anfangen, aus der Opposition heraus. Verwandeln wir dieses System hin zu einem sozial-ökologischen System. Das ist unser Job als Bündnis 90 Die Grünen.
Bündnisfähig sein heißt bei den Grünen, neue Mehrheiten zu organisieren, politisch in künftigen Koalitionen, aber auch gesellschaftlich. Auch Winfried Kretschmann, der sonst auf grünen Bundesparteitagen gerne für Querschläge sorgt, steht in dieser Frage Seit an Seit mit dem Bundesvorstand.
Es wächst uns eine neue Rolle zu. Das ist nicht mehr nur die Rolle mitzugestalten, sondern auch mitzuführen.
Vorbild ist unter anderem Baden-Württemberg, wo die Grünen den bundesweit bisher einzigen Ministerpräsidenten stellen. Nach erfolgreicher Wiederwahl der Parteichefs am Samstag strotzt zwar auch die Bundespartei vor Selbstbewusstsein, doch die Aufgabenliste bleibt lang, vor allem im Bereich der Wirtschafts- und Klimapolitik, Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter.
Wir brauchen einen schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Eisenbahn muss mit hoher Geschwindigkeit ausgebaut werden. Wir müssen die Chemieindustrie schnell umstellen. Wir müssen die Stahlproduktion schnell umstellen. Wir müssen unsere Städte autofreier gestalten. Und es ist eine gigantische Aufgabe.
Für die Grünen die Gewerkschaften ins Boot holen und deshalb den Mindestlohn von 9 auf 12 Euro erhöhen möchten. Rainer Hoffmann, Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes und zu Gast in Bielefeld, zeigt sich hochzufrieden.
In eurem Antrag sagt ihr, dass der Mindestlohn ein wichtiger Meilenstein für faire Arbeit ist. Deshalb ist es richtig, dass er perspektivisch auf 12 Euro angehoben wird.
Immer wieder fällt das Wort Verantwortung. Die Grünen wollen die Wirtschafts-, Klima- und Arbeitsmarktpolitik stärker miteinander verzahnen, auch als Lehre aus ihrer Landtagswahlschlappe in Thüringen. Beispiel Windkraft.
Fatal war auch, dass wir die Hoffnung auf die Erneuerbaren in der Solarbranche in Ostdeutschland einfach wieder so kaputt gemacht haben. Und das darf mit der Windkraft nicht einmal noch passieren, liebe Freundinnen und Freunde.
Neben dem Bekenntnis zur Marktwirtschaft fordern die Grünen mehr Investitionen. Damit werben sie verstärkt um Zuspruch bei den Unternehmern. Die schwarze Null soll im Rahmen der EU-Regeln gelockert werden. Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir appelliert:
Wir brauchen auch den Markt. Wir brauchen auch privates Kapital. Wir müssen nur alles dafür tun, es in die richtige Richtung zu lenken. Das ist unser Job.
Doch bei aller Schmeichelei, es fallen auch andere Ansagen. Vehement fordert Parteichefin Annalena Baerbock mehr Gleichstellung in den Unternehmen sowie strenge Standards für Umweltschutz und faire Spielregeln.
Natürlich braucht auch ein Markt Regeln, damit das Ganze funktioniert. Und ja, das kann man auch Verbote nennen, wenn man sagt, gewisse Dinge gehören nicht auf diesen Markt.
Denn der Klimaschutz bleibt ein Kernanliegen der Grünen. Ihre magische Marke ist das Jahr 2030. Bis dahin wollen sie aus der Kohle aussteigen und den Verbrennungsmotor abschaffen. Beim CO2-Preis verlangen die Grünen ab 2020 einen Preis von 60 Euro. Als Ausgleich soll ein Bürgergeld gezahlt werden.
Das war der Bericht von Barbara Schmidt-Matern. Deutschland und die Digitalisierung, das passt nicht wirklich zusammen. Wir haben zwar die schwarze Null, aber wenn Sie dann telefonieren wollen, nun ja, dann wird es schwierig, übrigens nicht nur auf dem Land. Aber das ist nur das eine, bei der Digitalisierung hinken wir eben hinterher, auch deshalb, weil wir viel, viel zu wenig investiert haben. Immerhin, die Bundesregierung macht wieder mal ein Programm auf und sie will jetzt selbst aktiv werden. Womit, das weiß Nadine Lindner.
Seit dem Nachmittag sitzt die Bundesregierung in Schloss Meseberg zusammen. Auf der Tagesordnung die Digitalpolitik. Regierungssprecherin Sabine Demmer gab am Freitag einen Überblick über die wichtigsten Fragestellungen.
Die vier großen Themenblöcke: ist unsere Infrastruktur gut genug als Fundament, um die Digitalisierung voranzutreiben? Wie sieht moderne digitale Verwaltung aus? Schaffen wir es, in einer datengetriebenen Welt eine verantwortungsvolle und innovative Wertschöpfung zu erhalten? Und was machen digitale Technologien wie künstliche Intelligenz und Blockchain mit unserer Gesellschaft?
Im Mittelpunkt aber steht der Mobilfunk in Deutschland. Wie kann der fit gemacht werden für das 21. Jahrhundert? Wann gibt es auf dem Land Handyempfang und mobile Daten? Deutschland schneidet im internationalen Vergleich miserabel ab. Die Bundesregierung will deshalb viel Geld in die Hand nehmen. Bis zu 1,1 Milliarden Euro sollen in den kommenden 5 Jahren in die entsprechende Infrastruktur fließen. Es geht um bis zu 5000 Masten in sonst unrentablen Gebieten, die auf Staatskosten gebaut werden sollen. Vorzugsweise auf Liegenschaften von Bund und Ländern. Zudem plant die Bundesregierung die Gründung einer Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft. Schon im Frühjahr hatte sich die Koalition darauf verständigt, ein Staatsunternehmen mit ungefähr 100 Mitarbeitern aus der Taufe zu heben. Für die Gründungsphase schon im kommenden Jahr stehen 5 Millionen Euro bereit. Die Opposition ist skeptisch, denn die Ursachen für die schlechte Netzabdeckung wurden schon vor vielen Jahren geschaffen durch den Staat. Damals in den 2000er Jahren, als die UMTS-Lizenzen für zu viel Geld versteigert wurden, beklagt Frank Sitter, Fraktionsvize der FDP. Nun setze die Bundesregierung wieder auf zu viel Staat, um die hausgemachten Probleme zu lösen.
Und das einzig Konkrete ist das, was wir am meisten kritisieren. Das ist diese staatliche Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft, die jetzt Staatsmasten bauen soll. Das ist der falsche Weg und ich glaube, man sieht das ja auch bei anderen in Aktivitäten, wo der Staat Infrastruktur aufbauen will, dass das selten schneller geht, als wenn es die Unternehmen tun.
Der Druck kommt aber auch von den Linken. Deutschland sei nur in seinen Funklöchern geeint, schreibt Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch auf Twitter. Die Bundesregierung müsse endlich wirksame Maßnahmen auf den Weg bringen. Der Branchenverband Bitkom mahnt, dass Deutschland wegen der schlechten Digitalausstattung seine Führungsrolle als Industrieland verlieren könnte. Start-up-Unternehmer sind deshalb nach Meseberg eingeladen als Experten und Bundesbankpräsident Jens Weidmann spricht über Kryptowährungen. Weiteres Thema sind sogenannte Deepfakes. Das sind, grob gesprochen, gefälschte Videos, die zum Beispiel Wahlen gefährlich beeinflussen könnten. Am Abend will Andrea Scheuer von der CSU, der neben den Verkehrsthemen auch für digitale Infrastruktur zuständig ist, erste Ergebnisse vorstellen. Einen Blick über den deutschen Tellerrand hinaus wird es aber auch geben. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel ankündigte, wird man sich auch mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Entwicklung in afrikanischen Ländern befassen. Merkel in ihrem wöchentlichen Videopodcast.
Die afrikanische Jugend ist sehr offen für digitale Plattformen und wir können davon auch etwas lernen. Wir sollten diese Digitalisierung unterstützen.
Die Mitglieder der Bundesregierung bleiben noch bis morgen in Meseberg.
Das war der Bericht von Nadine Lindner. Der Satz nie wieder hat in Deutschland eine ganz besondere Bedeutung und das hat seinen Grund und das ist auch gut so. Dass wir ihn heute immer wieder aussprechen müssen, das hat mit Ereignissen und Veränderungen in der Politik zu tun, die wir in der jüngeren Zeit beobachten. Am Volkstrauertag ist es nun ganz besonders darum bestellt, dass wir daran erinnern. Heute war der Volkstrauertag. Georg Schwarte.
Darum, Europa. Auf 2 großen Bildschirmen im Bundestag die beiden Worte über den Fotos von Kriegsgräbern. Und am Rednerpult ein ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr, der heutige Präsident der deutschen Kriegsgräberfürsorge Schneiderhahn, der daran erinnerte, dass Kriege nie einfach anfingen, sie würden vorbereitet.
Wir erleben in unserem Land gerade wieder, dass aus Hasspropaganda Hass und aus Hass Mord wird.
Schneiderhahn gedachte im Beisein zahlreicher Ehrengäste auch der 60 Millionen Opfer des Zweiten Weltkriegs. Am Morgen schon hatte der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, auf einem jüdischen Friedhof in Weißensee vor wachsender Gleichgültigkeit gegenüber Kriegen und Menschheitsverbrechen im 20. Jahrhundert gewarnt. Schneiderhahn appellierte später an alle Menschen hierzulande und in Europa: widersprecht den Populisten.
Ihre Methode ist die Provokation, immer eingeleitet mit einem: man wird doch wohl noch sagen dürfen. Ja, man darf hier vieles sagen, auch Unsinniges. Aber die Anständigen in unserem Land, und das ist die große Mehrheit, sollte sich nicht abwenden und damit zulassen, dass die Grenzen des Sagbaren immer weiter ins Unmenschliche verschoben werden.
Der polnische Ehrengast, der ehemalige Stadtpräsident von Breslau, Dudkiewicz, war es, der danach an das Leid auch und vor allem der polnischen Nachbarn erinnerte und die Idee vom geeinten Europa und dessen Werte als Mittel gegen den Hass beschwor.
Diese Werte sollten uns dabei helfen, die Welle des Populismus und des Nationalismus zu brechen, die auch durch Europa rollt.
Die polnische Nation sei es gewesen, die Deutschland bereits 20 Jahre nach dem Krieg damals neuerliche Freundschaft anbot. Und der polnische Ehrengast erstreckte bei der zentralen Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Deutschland hier im Reichstagsgebäude erneut die Hand aus.
Ich glaube an die Freundschaft zwischen Polen und Deutschland. Das sage ich heute hier als ein polnischer Europäer, als ein Breslauer. Das sage ich heute hier als ein Berliner.
Beifall für den polnischen Europäer, den Berliner aus Breslau. Auf den Bundespräsident Steinmeier folgte auch er mit der Mahnung, nicht nur der Toten aller Kriege zu gedenken, sondern dem Hass auch heute mutig gegenüberzutreten.
Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind. Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten, und wir teilen ihren Schmerz.
Volkstrauertag in Deutschland. Zwei Trompeter der polnischen und deutschen Streitkräfte schließlich bliesen die Totensignale im Bundestag. Darum Europa. Auf den Leinwänden, über den Bildern von Kriegsgräbern, hinter dem Rednerpult, und alle hatten die Mahnung des Ex-Generals Schneiderhahn im Ohr. Frieden und Freiheit, so seine Botschaft. Sie bräuchten immer auch Mut.
Aber die Kriegsgräberstätten in Europa zeigen, wohin es führt, wenn uns dieser Mut verlässt.
Das war der Bericht des Volkstrauertages, so wie er in Berlin begangen wurde, der Berichterstatter Georg Schwarte. Wir schauen nach Hongkong. Die Auseinandersetzungen dort werden immer gewalttätiger. Polizei und Ordnungskräfte greifen härter durch. Darunter sind auch immer mehr chinesische Ordnungskräfte. Jene, die protestieren, greifen allerdings auch zur Gewalt. Und so schaukelt sich die Lage hoch. Benjamin Eisel.
Vor dem Haupteingang zum Campus der Polytechnischen Universität stehen sich Polizisten und Protestierende gegenüber. Die prodemokratischen Aktivisten haben mit Regenschirmen und anderen Gegenständen eine Art Schutzwall errichtet. Hinter diesem Schutzwall steht der 26-jährige David. Na klar habe er Angst, sagt er, aber er müsse dort stehen, sonst habe er morgen keine Freiheiten mehr.
Ja, of course I have faith, but we must stand here, otherwise we have no more freedom in the tomorrow.
Die Polizei hat Wasserwerfer und zum ersten Mal auch eine Schallkanone aufgefahren. Eine akustische, nicht tödliche Waffe, die dafür eingesetzt werden kann, Menschenmassen auseinanderzutreiben. Immer wieder bricht Gewalt aus. Protestierende schleudern Brandsätze und andere Gegenstände in Richtung Polizei und setzen Pfeile und Bogen ein. Ein Polizist wurde nach Angaben der Polizei von einem Pfeil getroffen. Er sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Immer wieder setzt die Polizei Tränengas und Wasserwerfer ein, hat bislang aber nicht versucht, das Universitätsgelände zu stürmen. Auf dem Campus haben sich hunderte, teils gewaltbereite Aktivisten verschanzt. Sie haben die besetzte Hochschule in eine Art Lager verwandelt. So gibt es einen Raum, in dem Ausrüstung verteilt wird, wie Schutzbrillen, Helme und Gasmasken. In einem anderen Raum werden Verletzte verarztet. In der Kantine geben Freiwillige warme Mahlzeiten aus. Ein 18-jähriger Schüler, der sich Sledge nennt, erklärt, wo das ganze Essen herkommt.
Most of them come from the Hong Kong citizens.
Hongkonger Bürger haben uns die Lebensmittel gebracht. Und alles ist kostenlos. Sie unterstützen uns, weil sie wissen, dass die meisten von uns hier nichts zu essen haben, weil wir von der Polizei umzingelt sind. Und viele schicken uns Nachschub, damit wir weiter protestieren können und für Freiheit und Demokratie in Hongkong kämpfen können.
Sending some food and supply here for us to keep protesting and fighting for the freedom and the democracy in Hong Kong.
Auf dem Campusgelände basteln außerdem zahlreiche Aktivisten Brandsätze aus Glasflaschen, brennbarer Flüssigkeit und Stofffetzen. So wie diese junge Frau, die erklärt, dass sie Bomben baut, um sich vor der Polizei zu schützen.
We're making the bomb.
You're building bombs. So can you describe what you're doing? You're putting petrol in there?
Yeah.
And an old cloth.
Yes.
What do you need them for?
For protecting ourselves against the police.
In den vergangenen Tagen hatten Demonstranten mehrere Hochschulen besetzt. Es kam zu teils heftigen Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Aktivisten und der Polizei.
Benjamin Eisel berichtete aus Hongkong. Die Wahlen in Sri Lanka standen ganz im Zeichen der Sicherheit. Und das ist eine Reaktion auf die zahlreichen Anschläge, die in diesem Land zu beklagen gewesen sind. Auch die vielen Toten. Nun hat ein Nationalist die Wahl gewonnen. Silke Dietrich stellt ihn vor.
Terminator, das ist der Spitzname von Gotabaya Rajapaksa zu Hause bei der reichsten Politikerfamilie des Landes. Offiziell wird sein Titel aber nun Präsident der Demokratischen Republik Sri Lanka lauten. Der neue Mann an der Spitze von Sri Lanka ist durch und durch ein Mann des Militärs. 10 Jahre lang war er Verteidigungsminister in Sri Lanka. Zusammen mit seinem Bruder hatte er im Jahr 2009 den Bürgerkrieg auf der Insel beendet. Beiden werden Kriegsverbrechen vorgeworfen, die bis heute nicht aufgeklärt wurden. Auch weil die beiden Brüder sich vehement dagegen wehren. Diese Anschuldigungen sind völlig absurd, sagt er. Nehmen wir den Vorwurf, dass unsere Sicherheitskräfte die Leute getötet oder misshandelt haben sollen, die aufgegeben hatten oder in Haft saßen. Das wird immer wieder laut und oft behauptet, aber das ist keine Anklage, die zur Untersuchung stehen würde. Dabei hatten sogar die Vereinten Nationen mehrfach darauf gedrängt, dass die Kriegsverbrechen in Sri Lanka aufgeklärt werden sollten. Fast 3 Jahrzehnte hat die Regierung von Sri Lanka gegen aufständische Tamilen im Norden und Osten des Landes gekämpft. 10 Jahre ist das nun her und bei den Wahlen ist ganz klar zu sehen, dass die Gräben noch weiter fortbestehen. Rajapaksa ist im Süden und in der Mitte des Landes gewählt worden. Im Norden und Osten, wo hauptsächlich Tamilen leben, sind die meisten Stimmen an seinen Widersacher gegangen. Der Journalist Vidyadharan, ein Tamile aus dem Norden, ist während der Herrschaft von Rajapaksa entführt und gefoltert worden. Das ist erst 10 Jahre her. Die Tamilen hätten diese Zeit noch längst nicht vergessen, sagt er.
The fear factor is there.
Der Angstfaktor ist nun da, sagt er. Die meisten Tamilen, ach, alle, wir machen uns Sorgen um unsere Zukunft. Die ersten Worte des frisch gewählten Präsidenten via Twitter beziehen sich genau auf diese Kluft in der Bevölkerung des Landes. Wir leiten eine neue Ära ein in Sri Lanka, steht da, und müssen uns darauf besinnen, dass alle Bewohner des Landes Teil dieser Reise sein müssen. Im Wahlkampf hatte er versprochen, aus Sri Lanka das sicherste Land der Welt machen zu wollen. Und das wohl gemeinsam mit seiner Familie, die auch an der Macht beteiligt sein wird, sagt der Politikprofessor Uyangoda.
Under the Rajapaksa, Sri Lanka will turn itself to be an oligarchy.
Sri Lanka wird nun zu einer Oligarchie. Die haben Brüder, Söhne, alleine 10 Familienmitglieder von denen, die im Parlament sitzen werden.
There are 10 immediate members who will be in parliament.
Soweit der Bericht von Silke Dietrich. Wir kommen zu Italien. Das Land leidet, und zwar gewaltig. Die Wirtschaft wächst seit Jahren nicht mehr. Die Politik ist überwiegend mit sich selbst beschäftigt. Wenn wir jetzt nach Venedig schauen, dann können wir dort besichtigen, wozu das führt, wenn Politik eben keine Probleme mehr löst. Da kommt Wasser, natürlich mehr als sonst, aber die Stadt ist eben nicht vorbereitet. Und wohin das führt, sehen wir dort. Katastrophenwetterlage in Italien. Elisabeth Pongratz.
Zum 3. Mal in einer Woche ist die Lagunenstadt Venedig vom Hochwasser überflutet worden. Um 13.10 Uhr erreichte der Pegel eine Höhe von 1,50 Meter. Damit standen 70% der UNESCO-Welterbestadt unter Wasser. Wieder einmal kam das tägliche Leben weitgehend zum Erliegen. Geschäfte und städtische Museen waren meist geschlossen, der Verkehr stark eingeschränkt. Der Markusplatz, der tiefste Punkt der Stadt, wurde aus Sicherheitsgründen erneut gesperrt. Kurz danach twittert ein sichtlich erleichterter Bürgermeister.
Domenica, le 13.30.
Es ist Sonntag, 13.30 Uhr, das Wasser geht zurück. Es ist relativ ruhig. Wie ich zuvor schon einmal gesagt habe, die Venezianer gehen nur zum Beten in die Knie.
I veneziani, i veneti, sono in ginocchio soltanto quando pregano.
Für die kommenden Tage ist leichte Entspannung angesagt. Nach den Vorhersagen sollen die Pegelstände weitaus weniger hochsteigen als in den vergangenen Tagen. Seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, als Venedig die schlimmste Flut seit 53 Jahren erlebt hatte, war die Stadt unter Anspannung, hatte dann sowohl Freitag als auch am Sonntag relativ hohe Pegelstände hinnehmen müssen. Der starke Wind, der aus der Sahara wehende Scirocco, hatte das Wasser vom Meer in die Altstadt gepeitscht und damit hohe Schäden angerichtet. Viele Kunstschätze wurden zerstört, fast jede zweite Kirche beschädigt. Langfristig könnte das Salz des Meerwassers den Bauten zusetzen, da es nach dem Abtrocknen bleibt und feine Risse ins Gemäuer reißt. Eine große Gefahr, vor allem für so bedeutende Denkmäler wie den Markusdom. Unterdessen haben die Unwetter über fast ganz Italien hinweggefegt. In weiten Teilen Südtirols herrscht wegen der starken Schneefälle Lawinengefahr, größtenteils der Warnstufe 4 von 5 Stufen. Wie der Landesmeteorologe von Südtirol, Dieter Peterlin, dem ARD-Studio in Rom schildert, ist die Situation vor allem in den höheren Seitentälern angespannt.
Da zum Beispiel im Martelltal oder im Bustertal. Denn dort hat es in den letzten Tagen am meisten geschneit, zum Teil über 1 Meter. Und jetzt regnet es dort hinein und somit wird der feuchte Schnee noch schwerer. Die Auswirkungen sind dann vor allem, dass Bäume umstürzen, dass Äste abbrechen und dann auf die Straße fallen.
Viele Straßen können nicht befahren werden. Auch die Brenner-Autobahn, die wichtigste Verbindung zwischen Österreich und Italien, musste vorübergehend gesperrt werden. In der kommenden Nacht soll sich das Wetter etwas beruhigen, aber für Montagabend rechnen die Verantwortlichen in Südtirol mit neuen Niederschlägen.
Das war der Bericht von Elisabeth Pongratz. Ich habe jetzt Besuch bekommen. Bei mir hier im Studio ist die Kollegin Katrin Baumhöfer. Die hat schon meine Kommentarspalten geguckt. Meine Prognose, das ist viel von den Grünen die Rede.
Da haben Sie ganz recht. Es geht vor allem um die Botschaften, die dieser Parteitag ausgesandt hat. Die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel liest Folgendes. Die Grünen haben in Bielefeld demonstriert, wie raumgreifend sie agieren möchten. Es geht ihnen längst nicht mehr nur um Klima und Flüchtlinge. Es geht ums Wohnen und einen höheren Mindestlohn. Es geht um eine neue sozial-ökologische Wirtschaftspolitik, um Verteidigung und Europa. Die Grünen-Spitze fühlt sich stark genug, wie eine neue Volkspartei auf alles Antworten zu geben. Die Zeitung Die Welt betont, was sie in Bielefeld beschlossen haben, hat Datums- und Zahlenangaben. Milliarden und Abermilliarden sollen aufgebracht, also erwirtschaftet werden, sowohl für Klimaschutz als auch für höhere Leistungen zugunsten von Niedrigverdienern und Mietern. Es wird allmählich zum Ärgernis, dass diese Partei keine detaillierte Politik betreiben muss. Wenn das Thema Klima in der Gesellschaft so zentral bleibt, glaubt die Rheinzeitung aus Koblenz, wie es aktuell der Fall ist, muss man damit rechnen, dass die Grünen Teil der nächsten Bundesregierung werden. Die Frage ist, ob mit der Union im Bunde oder als Anführer einer grün-rot-roten Regierung. Schon 2 Jahre vor dem offiziellen Ende der Kanzlerschaft gibt es eine große Sehnsucht in der Bevölkerung nach neuem Aufbruch. Die Parteienlandschaft ist aber so volatil geworden, dass sich unmöglich prognostizieren lässt, in welche Richtung sich der Wunsch nach Aufbruch entwickelt. Die Stuttgarter Zeitung geht davon aus, dass die Grünen einen eigenen Kanzlerkandidaten brauchen werden oder eine Kanzlerkandidatin. Bei den Vorstandswahlen erhielten Baerbock und Habeck ungewöhnlich hohe Ergebnisse. Eine Vorentscheidung in der K-Frage ist das gleichwohl nicht. Früher oder später werden sie aber gemeinsam die Frage beantworten müssen, wer die informelle Nummer 1 ist. Die Taz wird mit diesem Thema gleich ihren gesamten Kommentar. Auf einem Parteitag hätte Baerbock gute Chancen zu gewinnen. Ihr Rückhalt ist bei der Basis größer als der Habecks. Bei einer Urwahl sähe das anders aus. Habeck ist deutlich prominenter als Baerbock und einer der beliebtesten deutschen Spitzenpolitiker. Ein solcher Wettbewerb, egal wie fair er geführt würde, wird problematisch eingeschätzt. Schließlich wäre Schluss mit der Harmonie, auf die der ganze Erfolg gründet. Habeck hat seine Partei in seiner Bewerbungsrede nicht ohne Grund gewarnt. Die Grünen werden bis 2021 unter das Brennglas gelegt. Die Märkische Oder-Zeitung kommentiert bereits den Kabinettsbeschluss zum Ausbau der Mobilfunknetze. Nun nimmt die Bundesregierung einen neuen Anlauf und lässt selbst die fehlenden Funkmasten bauen. Dagegen lässt sich einwenden, dass es nicht Aufgabe des Staates sein kann, privaten Anbietern neue Kunden zuzuführen. Nur sind heutzutage ordentliche Gesprächsqualität und ordentliche Internetverbindung unabdingbare Standortfaktoren. Zudem kommt die nötige Milliarde aus dem Geld, das die Firmen für die 5G-Frequenzen gezahlt haben. Jetzt muss es jedenfalls endlich einmal schnell gehen, damit wir nicht noch in 20 Jahren über Funklöcher klagen müssen.
Herzlichen Dank. Das war die Kollegin Katrin Baumhöfer. Das war unser Blick in die Kommentarspalten von morgen. Ich empfehle Ihnen natürlich die nachfolgenden Sendungen. Unter anderem folgt hier gleich das Sportgespräch. Dann die ganze Nacht über werden wir Sie auf dem Laufenden halten. Und morgen früh ab 5 ist dann der Kollege Tobias Armbrüster für Sie da. Und er wird dann um 7.15 Uhr unter anderem mit Robert Habeck sprechen, eben von den Grünen. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht und sage bis demnächst und tschüss.